Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Wir starten heute nicht nur den Pfingstfestgottesdienst, sondern auch eine neue Predigtreihe. Und zwar geht es um das Thema Gnade an vier Sonntagen. Nächste Woche werden wir die Gnade Gottes in der Taufe feiern. Dann geht es um Gott als gnädigen Vater und schließlich um unsere menschliche Schwachheit, die durch Gottes Gnade ausgeglichen wird. Die Gnade ist das Geschenk Gottes, das Fundament unseres Lebens. Das wurde ganz deutlich in der Titusreihe, die hinter uns liegt. Sie ist die Basis unseres Glaubens. Und dass Gott zu Pfingsten seinen Heiligen Geist geschickt hat, ist ein weiterer Aspekt seiner Gnade. Und vor der Predigt lese ich nun aus Gottes Wort, wie die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat. Ihr dürft dazu sitzen bleiben und euch zurücklehnen oder mitlesen. Und anschließend möchte ich für die Predigt beten. Ich lese nach der Übersetzung der Neuen Genfer, und zwar verschiedene Abschnitte aus der Apostelgeschichte. Zunächst Kapitel 1, 4 bis 5, dann 2, 1 bis 6 und dann 2, 12 bis 18. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er Jesus sie an. Sie sollten Jerusalem vorläufig nicht verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Ort waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte sich vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Vers 12. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid. Ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Soweit Gottes Wort. Vater, wir möchten dich bitten, dass du jetzt durch die Predigt, durch die Verkündigung, durch Manuel und dein Wort zu uns redest und uns ansprichst. Amen.
Guten Morgen. Ich weiß nicht, was euch durch den Kopf gegangen ist, als ihr die Deko gesehen habt. Ich wurde an einen Raum erinnert, der ähnlich dekoriert ist. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht. Plenarsaal des Bundestags. Auch da hängt ein Vogel vorne und davor steht ein Rednerpult. Scherz beiseite. Warum diese Deko? Warum die Taube? Also das ist ja kein Adler, sondern eine Taube hier vorne. Die Taube ist ein Symbol, das in der Bibel für den Heiligen Geist benutzt wird. Und zwar, als Jesus getauft wird, kommt der Heilige Geist in Gestalt einer Taube oder wie eine Taube auf Jesus herab. Ich habe noch andere Symbole für den Heiligen Geist in dieser Deko entdeckt. Und ich mache mal das, was wir im Kunstunterricht gelernt haben, ohne Rücksprache mit dem Künstler zu halten, das Bild interpretieren oder das Werk interpretieren. Eine weitere Symbolik ist der gelbe Stoff. Wir haben gerade von den Feuerflammen gelesen, die sich auf die Jünger herabgesetzt haben. Der Heilige Geist kam in Form von Feuerflammen. In dem Blau kann man vielleicht Wind erkennen, Luft, Lebensatem, unterschiedliche Begrifflichkeiten, die sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament für den Heiligen Geist gebraucht werden. Und Jesus sagt im Johannesevangelium, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Auch das ist ein Symbol für den Heiligen Geist, denn Johannes fügt dann verdeutlichen hinzu, das sagte er von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Also unterschiedliche Symboliken für den Heiligen Geist, die hier in der Deko zu erkennen sind, ob sie nun beabsichtigt waren oder nicht. Ich werde nachher Rücksprache mit Alex halten. Vielen Dank für die Deko und für diese gute Einstimmung auf diesen Pfingstgottesdienst. Denn an Pfingsten geht es ja um das Kommen des Heiligen Geistes. Wir wollen uns heute aber nicht nur damit beschäftigen, dass der Heilige Geist damals kam, sondern was hat der Heilige Geist in unserem Leben für eine Bedeutung. Gnade und Pfingsten, wie hängt das zusammen? Wir werden in den nächsten Sonntagen noch näher darauf eingehen, was bedeutet eigentlich Gnade? Und ich möchte ein bisschen vorgreifen, indem ich einfach mal voraussetze, Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Geschenke sind immer unverdient, aber es verdeutlicht nochmal, dass es wirklich unverdient ist. Gnade ist ein Geschenk. An Pfingsten schenkt Gott seinen Geist. Und deswegen geht es heute um den Zusammenhang zwischen Gnade und Pfingsten. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch schon mal gewünscht habt, so ganz persönlich Jesus zu begegnen, dass Jesus heute hier säße in diesem Gottesdienst, selbst die Predigt halten würde, dass wir ihn ganz live hier haben, nachher noch eine Tasse Kaffee mit ihm trinken und uns mit ihm unterhalten können, mit ihm reden, ihm in die Augen gucken, mit ihm essen, von ihm lernen, seine machtvollen Taten zu beobachten und uns mit ihm zu freuen, wie Gott verherrlicht wird. Zu beobachten, wie er die Besserwisser mundtot macht. Ihn zu fragen, wie diese und jene Stelle in der Bibel wohl gemeint ist. Das wäre doch cool, wenn wir die Möglichkeit hätten. Von ihm ermutigt zu werden, wenn wir am Boden liegen, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Von ihm Rat zu bekommen, wenn wir vor Entscheidungen stehen, wo wir die Konsequenzen einfach nicht absehen können. In solchen Situationen habe ich mir schon manches Mal gewünscht, dass Jesus leibhaftig da wäre und ich ihn ganz persönlich erleben und fragen könnte. Die Jünger haben das damals so erlebt. Die hatten Jesus 3 Jahre lang an ihrer Seite, waren mit ihm unterwegs, haben erlebt, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er Menschen in seine Nachfolge gerufen hat, wie er sie zunächst selber in seine Nachfolge gerufen hat. Und sie haben Jesus ganz live erlebt. Jesus wusste aber schon von Anfang an, dass diese Zeit ein Ende haben würde. Und kurz bevor es soweit war, bereitet er seine Freunde, seine Jünger darauf vor. In Johannes 14 bis 16 stehen die sogenannten Abschiedsreden von Jesus, wo er seine Jünger darauf vorbereitet, was kommt. Und aus diesem Abschnitt möchten wir einen kurzen Absatz lesen, Johannes 14, Vers 23 bis 27, wo Jesus im Gespräch mit seinen Jüngern ist und sie auf die Zeit vorbereitet, wenn er nicht mehr da sein würde. Wir befinden uns noch vor Ostern, vor seinem Tod am Kreuz. Da heißt es, Judas, nicht der Judas Iskariot, sagte, Warum willst du deine Herrlichkeit nur uns zeigen und nicht der Welt? Mit Welt sind alle diejenigen gemeint, die nicht Jesus folgen. Jesus antwortete ihm, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten und dabei kommen doch die Worte, die ihr gehört habt, nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Ich habe euch dies gesagt, solange ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Welch ein trostvolles Wort, wie Jesus hier auf seine Jünger eingeht und sie vorbereitet auf den schmerzvollen Abschied, der kommen würde. Und das ist nur ein ganz kurzer Absatz aus den gesamten Reden in Johannes 14 bis 16, den wir hier betrachtet haben. Um uns so ein bisschen mit reinzunehmen, ein kurzer Überblick, was vorher gesagt wird. Am Anfang macht Jesus deutlich, ich werde gehen, ich werde euch verlassen, aber ich komme am Ende der Zeit wieder und in der Zwischenzeit bereite ich Wohnungen für euch vor, in denen ihr dann später bei Gott, dem Vater, in der himmlischen Welt leben dürft. Was müssen das für Wohnungen sein, die schon 2000 Jahre in Vorbereitung sind? Cool. Und die Jünger werden darauf vorbereitet, das, was ihr jetzt erlebt, wenn ich am Kreuz in Jerusalem hingerichtet würde, ist nicht das Ende. Ihr habt eine glanzvolle Zukunft vor euch in der himmlischen Welt bei Gott. Ich werde euch Wohnungen vorbereiten bei Gott, in denen ihr leben werdet. Das ist die eine Perspektive in die ferne Zukunft. Und von da aus geht Jesus in die ganz nahe Zukunft für die Jünger und sagt, ich werde sterben, aber es dauert nur eine ganz kurze Zeit, dann werde ich wiederkommen und ihr werdet mich sehen. Die Menschen, die nicht an mich glauben, werden mich nicht sehen. Ich werde mich nur euch offenbaren. Und das geschah Ostern. Jesus steht aus den Toten auf und er begegnet seinen Jüngern 40 Tage lang, bevor er dann in den Himmel auffährt. Die Frage, die sich ergibt, was geschieht zwischen Christi Himmelfahrt und seinem zweiten Kommen. Und das ist ja die Zeit, in der wir heute auch leben. Was geschieht in dieser Zwischenzeit? Und Jesus erklärt einiges zu dieser Zeit, was dann geschieht. Jesus antwortet, und das befremdet uns zunächst, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Gnade und das Richten nach seinen Worten. Da stolpern wir erstmal drüber, zumindest bin ich drüber gestolpert, weil ich so geprägt bin, dass Gnade ein Geschenk ist und hier hört sich so an, als müssten wir jetzt doch was dafür tun und uns das irgendwie doch verdienen. Ich habe dann mal im Zusammenhang gelesen und bin drauf gekommen, dass noch an anderen Stellen in Johannes 14 und 15 genau diese Aussage in etwas anderer abgewandelter Form gemacht wird. Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Johannes 15, Vers 10, wenn ihr meine Gebote befolgt, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr mein Gebot befolgt. Also diese Aussage ist nicht nur eine einzelne Aussage, sondern zieht sich durch den ersten Teil der Abschiedsreden hindurch. Dieser Zusammenhang zwischen Liebe gegenüber Jesus und dem Befolgen seiner Gebote. Liebe und Gehorsam. Aus unserer Prägung heraus ein Widerspruch, weil Gehorsam bei uns negativ belegt ist. Einmal durch unsere Vergangenheit, wo blinder Gehorsam gezollt wurde, zu Unrecht oder zum Unglück. Und dann auch aus dieser Prägung heraus, Gnade ist ein Geschenk, du musst nichts tun. Gehorsam, wird hier deutlich, ist ein Ausdruck von Liebe. Und das ist auch eigentlich logisch, wenn ich einen Menschen liebe, dann ist es mir doch nicht egal, was dieser Mensch sich wünscht, was dieser Mensch möchte. Und wir kennen das aus zwischenmenschlichen Beziehungen. Mir ist doch nicht egal, weil ich meine Frau liebe, was sie für Wünsche hat. Und ich versuche doch alles zu tun, ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse zu stillen, wenn sie sie mir gegenüber äußert. Liebe drückt sich in Gehorsam oder in dem Erfüllen der Wünsche und des Willens aus. Wir erfüllen die Wünsche der Menschen, die wir lieben. Gehorsam ist ein Ausdruck von Liebe. Und Jesus macht deutlich, ihr dürft, und das wird auch erwartet, eure Liebe zu mir, Jesus, zum Ausdruck bringen, indem ihr euch nach dem richtet, was ich sage. Die andere Seite der Medaille, wer sich nicht nach meinen Worten richtet, der liebt mich auch nicht wirklich. Das ist ein Lippenbekenntnis. Ich liebe dich und tue alles, was unserer Beziehung nur so schadet. Das passt nicht zusammen. Die zweite Aussage, über die ich gestolpert bin, also wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten, dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ups, Gottes Liebe als Reaktion auf unsere Liebe, habe ich eigentlich anders gelernt an der BTA und habe die Bibel bis jetzt auch immer anders verstanden. Dann wird ihn mein Vater lieben. Kommt unsere Liebe zuerst und dann Gottes Liebe? Johannes schreibt ja noch drei Briefe im Neuen Testament und im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10, heißt es, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt, er hat uns seinen Sohn gesandt, damit er durch seinen Tod Sühne leiste für unsere Schuld. Das heißt, auch Johannes geht davon aus, dass zuerst Gottes Liebe da war und dann erst unsere Liebe und nicht, dass Gott auf unsere Liebe reagiert hat. Und dann erst angefangen hat, uns zu lieben. Johannes 3, Vers 16, ein sehr populärer Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gottes Liebe steht am Anfang. Gottes Liebe ist keine Reaktion auf unsere Liebe. Aber wenn wir unsere Liebe Jesus gegenüber zum Ausdruck bringen, indem wir ihm nachfolgen, indem wir uns nach seinem Willen richten, dann drückt Gott seine Liebe, die schon immer da war, zu uns dadurch aus, dass er in uns Wohnung nimmt. Wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen, so drückt es Jesus aus. Es geht also nicht um ein trockenes Befolgen irgendwelcher Richtlinien, wenn Jesus sagt, wenn ihr meine Gebote haltet oder mein Wort haltet, sondern es geht um eine Liebesbeziehung zwischen Jesus und uns, um eine lebendige Beziehung, wo wir uns danach ausrichten, dem Geliebten Jesus das zu erfüllen, was er sich wünscht. Und Gott drückt seine Liebe zu uns darin aus, indem er Wohnung in uns nimmt. Das ist phänomenal. Und doch ist es schon im Alten Testament ausgedrückt worden, dass Gott bei den Menschen wohnen wird, dass er, so steht es da, sein Zelt in ihrer Mitte aufbaut, dass er dauerhaft bei ihnen wohnen wird und ihnen ganz nahe sein wird. Und das wird in der Offenbarung noch einmal aufgegriffen, dieses Bild. Jesus fährt fort, indem er sagt, ich habe euch dies gesagt, solange ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. In der Textlesung, die Veit gelesen hat, Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5, nimmt Jesus Bezug darauf, dass er schon über den Heiligen Geist etwas gesagt hat. Und hier in Johannes 14 ist eine große Passage, wo Jesus den Heiligen Geist ankündigt. Er wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern. Ein Wort, das an die Jünger gerichtet ist. Und damals war es ja wichtig. Es gab keine schriftlichen Quellen. Jesus hat seine Autobiografie nicht in einem Buch abgefasst, sondern alles, was sie erlebt haben, war in ihrem Gedächtnis. Und Jesus verheißt ihnen, Gott wird durch den Heiligen Geist euch an alles erinnern und euch sogar tieferes Verständnis davon geben. Und wir dürfen wissen, dadurch sind die Dinge, die wir in der Bibel lesen, uns zuverlässig überliefert. Es ist nicht das Superbrain eines Johannes oder eines Paulus oder eines Markus und so weiter, sondern es ist der Heilige Geist, der diese Überlieferung überwaltet hat, aufgrund der Verheißung von Jesus Christus. Er wird euch an alles weitere lehren und euch an alles erinnern. Und dann verheißt Jesus seinen Frieden. Einen Frieden, der anders ist als der Friede, den die Welt gibt. Wie gesagt, mit Welt ist im Johannesevangelium die Menschheit gemeint, die Jesus nicht nachfolgt. Also alle Menschen, die keine Nachfolger von Jesus sind. Wie sieht dieser Friede aus, den die Welt gibt? Damals gab es den römischen Frieden, Pax Romana, von Kaiser Augustus gegründet, mit militärischer Gewalt durchgesetzte Ergebenheit aller Untergebenen. Man durfte sich nicht mucksen. Das war Friede im damaligen Verständnis, Friede, den die Welt gab. Wie sieht der Friede aus, den wir heute feiern? Wir haben das Jubiläum des Kriegsendes vor wenigen Wochen gefeiert. Friede, ist wirklich Friede in unserem Land? Friede doch nur in dem Sinne, dass kein Krieg stattgefunden hat, und dafür sind wir von Herzen dankbar. Aber wie viele andere Krisenherde, wie viele andere Schauplätze von Unfrieden gibt es in unserem Land? Jesus sagt, ich werde euch einen Frieden geben, der von ganz anderer Qualität ist. An anderen Stellen der Bibel wird davon geredet, in Römer 5 wird von dem Frieden mit Gott geredet. Wir haben Frieden mit Gott. Den kann die Welt nicht geben, sondern nur Jesus alleine, der uns den Zugang zu Gott geöffnet hat. Frieden mit anderen Menschen, Frieden mit uns selbst, Frieden mit unserer Vergangenheit, Frieden, auch wenn um uns herum Unfrieden herrscht. Und Jesus kündigt in Johannes 16 an, dass die Jünger verfolgt werden würden. Und das ist nicht ein Widerspruch zu diesem Frieden. Denn der Friede, den Jesus ihnen verheißt, ist ein innerer Friede mit Gott, der auch dann trägt, wenn außen herum alles in Unfrieden ist. Welch ein Trost, auch für uns, in unseren Stürmen, in unseren Situationen, wo wir Unfrieden von außen und Anfeindung erleben. Jesus schenkt uns Frieden, der dem standhält, wie eine Festung in der Brandung, wie ein Fels in der Brandung, wie eine Festung im Krieg. Ich möchte jetzt noch auf diesen Begriff Helfer eingehen. An anderen Stellen der Bibel wird auch Tröster übersetzt oder Beistand, also unterschiedliche Wörter, die hier mit Helfer übersetzt werden. Und wenn ich Helfer lese, dann denke ich zunächst mal an so einen Hiwi, ja? Jemand, dem ich irgendwelche Aufgaben geben kann, die mir selber keinen Spaß machen und die kann der ja machen. Irgendein Untergebener, der so die Drecksarbeit macht, unangenehme Aufgaben, die ich eigentlich auch machen könnte, aber die ich nicht machen will. Es gibt aber auch Helfer, ohne deren Hilfe wir hilflos wären. Und von einem solchen Helfer ist hier die Rede. Der Heilige Geist ist ein Helfer, ohne den wir im wahrsten Sinne des Wortes hilflos wären. Wir können nicht das machen, was der Heilige Geist tut. Wir können ohne den Heiligen Geist kein Leben als Christen führen. Wir können ohne den Heiligen Geist noch nicht einmal Christ werden. Und das wird an anderen Stellen der Bibel deutlich. Ich habe mal einige Dinge zusammengetragen, die der Heilige Geist in unserem Leben tun will und tut aufgrund der Verheißung und der Aussagen der Bibel. Er überführt Menschen von Sünde. Menschen, die keine Beziehung zu Jesus haben, erkennen plötzlich, dass Dinge, die sie tun, Sünde ist, dass sie falsch sind. Johannes 16, Vers 8. Er macht uns zu Gottes Kindern. Epheser 2 und Römer 8 ist davon die Rede. Ja, er vergewissert uns sogar, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn uns Zweifel kommen, ist diese Beziehung wirklich echt, ist Gott wirklich da, dann bewirkt der Heilige Geist in unserem Innern eine Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Er kämpft gegen Sünde in unserem Leben an. Er lässt uns Gottes Wesen und Willen verstehen. immer mehr. Er gibt uns Worte, wenn wir nicht mehr beten können. Hast du das schon mal erlebt, dass dir die Worte gefehlt haben, um zu beten? Es wird uns verheißen, dass der Heilige Geist in diesen Momenten für uns eintritt mit unaussprechlichen Seufzern. Dass er das übersetzt, was wir nur in Gedanken vielleicht denken können oder gar nicht mehr denken können, wo wir denken, so ein Gebet kann Gott doch nicht annehmen. Der Heilige Geist hilft uns, selbst dann zu beten. Er führt uns und er leitet uns. Er gibt uns Kraft, Jesus zu bekennen. Ganz besonders sichtbar bei den ersten Jüngern. Ein Petrus, der aufsteht und erklärt, was hier passiert, der wenige Wochen zuvor noch Jesus verleugnet hatte und hat gesagt, ich will verflucht sein, wenn ich zu dem gehöre. Der steht jetzt auf vor Tausenden von Menschen und verteidigt das, was dort passiert und stellt die Menschen sogar vor, ihre Schuld, Jesus ans Kreuz genagelt zu haben. Der Heilige Geist gibt uns Fähigkeiten, um anderen Menschen zu dienen. Sogenannte Geistesgaben, in 1. Korinther 12 ist davon die Rede. Und der Heilige Geist verändert unseren Charakter, er macht uns Jesus ähnlicher. Die Frucht des Geistes in Galater 5, Vers 22. Das alles und noch viel mehr, was ich jetzt hier nicht aufgelistet habe, tut der Heilige Geist. Und ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich denke, ich müsste Dinge selber machen. Ich muss mich selber so verändern, dass ich Jesus gefalle. Ich bin stolz auf die Fähigkeiten, die ich habe und vergesse so leicht, dass er sie mir gegeben hat, dass der Heilige Geist diese Fähigkeiten, diese Gaben ausgeteilt hat. Ich bin zu schüchtern, Jesus zu bekennen in bestimmten Situationen und darf mich auf die Kraft des Heiligen Geistes stützen, der uns die Kraft gibt, ihn zu bekennen. Ich darf mich in Situationen, wo ich orientierungslos bin, darauf verlassen, dass er mich führt und leitet. Immer wieder neu ist das eine Herausforderung. Und eine Herausforderung, das im Glauben anzunehmen und darauf zu vertrauen, ja, Jesus leitet uns durch den Heiligen Geist und er weiß die Zukunft, die wir nicht kennen. Paulus geht in Römer 8 sogar so weit, aufgrund dieser ganzen Dinge, die der Heilige Geist tut, zu sagen, wer diesen Geist, den Geist von Christus, nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Wie bekommen wir den Heiligen Geist? In der Fortsetzung der Textlesung, die Veit vorhin vorgelesen hat, in Apostelgeschichte 2, Vers 38, geht Petrus genau auf diese Frage ein. Und er sagt, kehrt um, erwiderte Petrus, als Männer ihn fragen, was müssen wir jetzt tun und ihre Schuld erkennen. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Das heißt, Umkehr und Taufe, nächste Woche haben wir eine Taufe, Umkehr und Taufe sind Voraussetzungen dazu und führen dazu, dass Gott uns unsere Sünden vergeben wird und dass er uns den Heiligen Geist schenkt. Wir kehren um, wir bekennen das vor anderen, machen das öffentlich in der Taufe und nehmen das dann auch in der Öffentlichkeit an, so wie bei einer Hochzeit. Und Gott wird unsere Sünde vergeben und uns den Heiligen Geist schenken. Das ist Gnade. Und ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, hast du dein Leben an Jesus Christus festgemacht, so wie Petrus das hier seinen Zuhörern sagt? Bist du umgekehrt von dem, was du eigentlich schon als falsch erkannt hast und was die Bibel als falsch bezeichnet? Ein Weg in der Selbstbestimmung, ein Leben in der Selbstbestimmung, wo man sich immer wieder um das herumwindet, was Gott von uns will. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält mein Wort. Hast du durch die Taufe bekräftigt, dass es dir ernst ist mit Jesus? Sind dir deine Sünden vergeben? Hast du Gewissheit darüber? Hast du den Heiligen Geist in deinem Leben? Wenn nicht, dann möchte ich dich einladen, das heute Morgen festzumachen. Heute Morgen diese Beziehung, diese Liebesbeziehung zu diesem Jesus, der uns dazu einlädt, anzunehmen und einzuschlagen. Und ich möchte gleich ein einfaches Gebet sprechen. Wenn du möchtest, darfst du dieses Gebet im Stillen nachsprechen. Dieses Gebet bringt zum Ausdruck, wie man zum Beispiel sein Leben an diesem Jesus Christus festmachen kann, in seine Hände legen kann und wie man diese Umkehr, dieses Umkehren ganz praktisch machen kann. Du kannst nach dem Gottesdienst gerne auf uns zukommen oder auch auf die Mitarbeiter des Gesprächsangebots, wenn du darüber reden möchtest, oder auf irgendjemand hier in der Gemeinde zugehen. Hier sind viele, die diesen Schritt ja schon gegangen sind. Und ich möchte dich einladen, lass das nicht offen, sondern geh auf diese Einladung von Jesus ein, auf die Einladung, die Petrus nochmal ausspricht, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Ich schlage vor, dass wir gemeinsam alle aufstehen und ich werde dann dieses Gebet sprechen. Und wer möchte, kann das im Stillen nachsprechen, bevor ich die Predigt beende. Ich werde kurze Teile sprechen und dann eine kurze Pause lassen, wenn du leise nachsprechen möchtest. Gott, es tut mir leid, dass ich in meinem Leben Dinge getan habe, die nicht in Ordnung waren und die nicht die Liebe zu dir ausgedrückt haben. Bitte vergib mir. Ich will jetzt von all dem umkehren, von dem ich weiß, dass es falsch ist. Danke, dass Jesus Christus am Kreuz für mich gestorben ist, sodass mir vergeben ist und ich frei sein kann. Danke, dass du mir Vergebung anbietest und mir den Heiligen Geist schenkst. Ich will dieses Geschenk jetzt annehmen. Bitte komm durch deinen Heiligen Geist in mein Leben und bleibe für immer bei mir. Ich danke dir, Herr Jesus. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.